Einen schönen Sabbat wünsche ich euch auch. Einen gesegneten Sabbat und war interessant bei der Kindergeschichte zu beobachten, wie die kleine Marie die Situation gar nicht kennt, dass ihr etwas auf dem Teller nicht schmeckt. Also sollten wir uns mal zum Vorbild nehmen. Aber die Kindergeschichte hat insgesamt sehr gut gepasst. Wir haben uns nicht abgesprochen zum heutigen Thema, werdet ihr gleich noch sehen. Was wir derzeit immer wieder machen, ist die Seligpreisungen in Matthäus 5. Und ich möchte eine kurze, ganz, ganz kurze Zusammenfassung machen, was wir bislang uns angeschaut haben in Matthäus Kapitel 5. Wir werden heute einige Bibelverse aufschlagen, also hoffe ich, dass wir heute gut bewandert sind mit den Fingern, dass es ganz gut funktioniert. Die Seligpreisungen in Matthäus 5, und wir hatten begonnen mit: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wir haben gesehen, dass die Menschen, die ihre geistliche Armut vor Gott bringen und um seine Hilfe bitten und angewiesen sind, dass das diejenigen sind, denen das Himmelreich gehört. Wir haben gesehen, die anschließende Trauer, die Buße über die Sünde und die Trauer über, ja, auch über die Sünden in der Welt. Wir haben gesehen, glückselig sind die Sanftmütigen. Das alles macht uns sanftmütig. Ich kann es nicht alles großartig jetzt wiederholen. Wen das näher interessiert, die Predigten sind Audio aufgezeichnet. Und die Sanftmütigen werden das Land erben. Danach, letztes Mal hatten wir die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Und was interessant ist, ist, dass diese ganzen Dinge, ich lese mal ganz kurz ein Zitat vor, die Seligpreisungen beschreiben eine aufsteigende Folge der Erfahrungen eines Christen. Das bedeutet, die bauen aufeinander auf. Das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Das baut aufeinander auf. Das bedeutet, wenn ich meine geistliche Armut nicht erkenne, nicht über meine Sünden getrauert habe, dann kann ich gar nicht sanftmütig werden, zum Beispiel. Durch die Sanftmut kommt dann der Hunger nach Gerechtigkeit und nach Christi Gerechtigkeit, nach seinem Wort. Und was wir heute uns anschauen, ist in Vers 7 zu finden: Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig die Barmherzigkeit, denn die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wie empfinden wir denn Menschen, die wir als unbarmherzig beschreiben? Oder wer von uns möchte zu der Kategorie unbarmherzig gehören, oder? Will niemand. Das ist so, da hat man so eine Abneigung irgendwie davor, gell? Und wir wollen uns heute mal durch einige Bibelverse und ein paar Zitate anschauen, was das denn alles so beinhaltet und was es eben nicht beinhaltet. Und einfach, um uns ein größeres Bild darüber zu machen. Wenn ich uns jetzt auch mal kurz fragen würde, wer von sich glaubt, wir antworten nicht, dass er barmherzig ist, dann glaube ich, dass unsere natürliche Reaktion ist: Ja, wir wollen ja nicht unbarmherzig sein. Eigentlich sind wir es ja auch. Aber wir wollen uns heute ein bisschen prüfen, an welchen Stellen wir vielleicht dem göttlichen Ideal nicht entsprechen und wo wir noch lernen können. Zunächst einmal wollen wir mit einem Text in 2. Mose 34 anfangen. Wie gesagt, wir werden uns einige Texte anschauen. 2. Mose 34. In 2. Mose 34, da haben wir die Szene beschrieben, wo Mose Gott sieht oder beziehungsweise Gott an ihm vorüberzieht. Und es ist ganz interessant, wenn wir ab Vers 5 schon lesen: Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, was ruft er? Den Namen des Herrn. Es bedeutet, Gottes Name symbolisiert auch seine Charaktereigenschaften, die jetzt dann folgen, und zwar: der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis an das dritte und vierte Glied. Wir sehen hier Gottes Charaktereigenschaften. Und die Bibel sagt uns klar, dass Gott sich nicht ändert. Er wandelt sich nicht. Er ist immer gleich. Seine Charaktereigenschaften sind nicht mal so, mal so. Ja, er ist kontinuierlich gleich. Im ersten Johannesbrief wissen wir zudem zu diesen erwähnten Charaktereigenschaften, dass Gott auch Liebe ist. Er hat nicht nur Liebe, er ist Liebe, aber Liebe ist dennoch ein Merkmal von ihm, auch ein Charaktermerkmal, obwohl er selbst die Liebe ist. Und so sehen wir, dass Barmherzigkeit zunächst einmal eine göttliche Eigenschaft ist, eine göttliche Charaktereigenschaft. Sehr wichtig, dass wir das feststellen, denn im besseren Leben, also das ist letztendlich der Kommentar von Schwester Weid zu den Seligpreisungen, da heißt es, von Natur aus ist das menschliche Herz kalt, hart und lieblos. Wenn jemand barmherzig und vergebungsbereit ist, kommt das nicht aus ihm selbst, sondern durch den Einfluss des Heiligen Geistes, der am Herzen wirkt. Es ist ganz wichtig, dass wir zunächst einmal feststellen, dass Barmherzigkeit nichts ist, was von uns kommt, sondern es ist eine Eigenschaft Gottes. Dadurch, dass wir als Menschen in Sünde gefallen sind, haben wir von uns aus, sind wir nicht barmherzig. Es gibt Menschen, selbstverständlich, die auch nicht bewusst an Gott glauben und dennoch Barmherzigkeit äußern und, ich sag mal, auch ehrlich gemeinte Barmherzigkeit zum Vorschein bringen. Nichtsdestotrotz ist es auch bei diesen Menschen eine Charaktereigenschaft Gottes, die Gott verleiht. Das ist ganz wichtig, dass wir das feststellen. Aber wir wollen uns jetzt ein Gleichnis anschauen in Matthäus Kapitel 18. In Matthäus Kapitel 18 haben wir ein Gleichnis, was uns ein bisschen etwas zu diesem Thema vermitteln kann, zum Thema Barmherzigkeit. Matthäus Kapitel 18. Dieses Gleichnis wollen wir ganz lesen. Wir werden danach auch noch ein weiteres haben. Das werden wir nicht ganz lesen, um der Zeit halber, aber dieses wollen wir ganz lesen. Und zwar in Matthäus Kapitel 18 lesen wir ab Vers 21. Ich werde es erst ganz lesen. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihm sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seiner Verfehlungen vergebt. Nun zunächst einmal sehen wir in Vers 33 dieses Wort Erbarmen. Ist genau dasselbe Wort wie barmherzig im Griechischen. Das bedeutet, wir sehen hier, dasselbe Wort wird hier benutzt für den Sachverhalt. Wir kennen diese Geschichte und wissen, dass dieser König letztendlich für Gott steht. Und jeder von uns, so sagt die Bibel, ist in Schuld gefallen vor unserem Herrn. Und es ist ein wunderbares Beispiel, wie Gott letztendlich barmherzig mit uns ist, mit einem jeden von uns. Und wir könnten an dieser Stelle egal welchen Betrag eintragen. Diese 10.000 Talente war ein riesen Haufen an Geld. Aber Gott war gnädig. Dieser Knecht sah seine ausweglose Situation und Gott war bereit, barmherzig und geduldig ihm das zu erlassen. Es ist auch interessant, dass Petrus am Anfang die Frage stellt, wie oft soll ich denn vergeben? Und wenn wir uns damit beschäftigen, auch Schwester Weid schreibt darüber, dass die Pharisäer sahen es als sehr hoch und angemessen, wenn man jemanden dreimal vergibt. Ja? Und Petrus dachte, er ist besonders gnädig und gütig, wenn er sagt, Jesus reicht es dann siebenmal. Und insofern können wir uns ein bisschen ein Bild machen von der ganzen Situation. Jesus wählt einen unglaublich hohen Betrag, um deutlich zu machen, dass, wie groß unsere Vergebungsbereitschaft und Barmherzigkeit sein soll. Und wie groß vor allem Gottes Barmherzigkeit ist. Aber wir sehen hier etwas ganz Interessantes. Wir kennen ja die Geschichte und sehen, dass dieser Knecht nicht barmherzig war mit demjenigen, der ihm etwas zu Schulden kommen hat lassen. Und er konnte es auch nicht zurückbezahlen. Und er bittet ihn auch, erbarmen oder gnädig oder barmherzig mit ihm zu sein. Und wir stellen uns die Frage, wie kann es sein, dass dieser Mann, der gerade eben ein Vermögen erlassen bekommen hat, so eine Kleinigkeit nicht vergibt? Und wir sehen den Zusammenhang. Bereits vorher war er sich anscheinend nicht seiner ausweglosen Situation völlig bewusst. Denn er sagt, Herr, was sagt er ihm? Hab Geduld, denn ich will dir alles bezahlen. Ohne sich bewusst zu sein, dass er diese Schuldenlast nicht bezahlen kann. Das ist so ähnlich, als würden wir von der Bundesrepublik Deutschland sagen, okay, in einigen Jahren sind wir schuldenfrei. Ohne uns bewusst zu sein, wie groß die Schulden tatsächlich sind und dass das eigentlich überhaupt nicht geht. Die Schulden werden immer mehr und mehr und mehr. Das bedeutet, er war sich zwar auf der einen Seite bewusst der Konsequenzen, auf der anderen Seite seine Ausweglosigkeit nicht bewusst. Und das hat ihn letztendlich dazu geführt, dass er auch nicht barmherzig sein konnte zu seinem Nächsten. Wir sehen aus dieser Geschichte erstens Vergebung, weil Gott vergibt. Das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Vergebung, weil Gott vergibt. Und wenn wir uns bewusst sind, wie viel Gott uns vergibt, dann können wir erst wirklich den anderen Menschen vergeben. Ich möchte ganz kurz aus Bilder vom Reich Gottes Kommentar dazu lesen. Wer nicht zur Vergebung bereit ist, braucht sich keine Hoffnung zu machen, dass ihm selbst vergeben wird. Wer nicht zur Vergebung bereit ist, braucht sich keine Hoffnungen machen, dass ihm selbst vergeben wird. Und das sehen wir auch in Jesu Gebet, dass er uns als Mustergebet gegeben hat. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das bedeutet, unsere Vergebungsbereitschaft ist maßgebend. Jetzt aber nur eine kleine Frage zwischendurch. Wurde dem ersten Knecht vergeben? War Gott barmherzig, oder? Wie endete aber der erste Knecht? Okay. Wie passt das zusammen? Ist Gottes Eigenschaft, Charaktereigenschaft jetzt anders? Nein, Gott verändert sich ja nicht. Gott ist nach wie vor barmherzig, oder? Und dennoch, Barmherzigkeit wischt Konsequenzen nicht weg. Dadurch, dass dieser Knecht Gottes Barmherzigkeit nicht wirklich angenommen hat, konnte Gott seine Barmherzigkeit ihm auch nicht äußern. Und der Test war, wie er mit seinen Nächsten umgeht. Das war der Test, ob er wirklich Gottes Barmherzigkeit auch angenommen hat. Und das ist der zweite Punkt, Vergebung, weil Gott uns vergibt. Zweitens jedoch, es gibt kein unter den Tisch kehren. Ich lese mal kurz, man darf den Sinn dieses Gleichnisses jedoch nicht missverstehen. Die Tatsache, dass Gott uns vergibt, entbindet uns keineswegs vom Gehorsam. So bedeutet unsere Bereitschaft, den Mitmenschen zu vergeben, auch nicht, dass wir auf berechtigte Ansprüche verzichten müssen. In dem Gebet, das Christus seine Jünger lehrte, heißt es zwar, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, doch meinte Jesus damit nicht, dass wir keine rechtmäßigen Schuldforderungen stellen dürfen, wenn wir möchten, dass uns unsere Sünden vergeben werden. Das bedeutet, es steckt hier mehr drinnen. Es bedeutet nicht, dass jedes Mal, wenn jemand mir etwas schuldig ist, ich mich gar nicht darum zu kümmern brauche, ob es mir zurückzahlt. Wenn er jedoch, es heißt weiter, wenn er jedoch nicht in der Lage ist, dann soll ich ihm auf jeden Fall erlassen. Aber es gibt eine zweite Konsequenz, und die sehen wir auch, was Barmherzigkeit nicht einschließt. Allerdings dürfen wir die Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der Herr hat geboten, es nicht zu dulden, wenn ein Mitmensch uns Unrecht tut, wenn ein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, in Lukas 17, Vers 3. Wir sollen die Sünde beim richtigen Namen nennen und den, der sie tut, deutlich darauf hinweisen. Warum ist es wichtig, dass wir das in dem vollständigen Kontext sehen? Denn heute Vormittag bei der Lektion ist uns ein Punkt schon aufgefallen, dass Demut manchmal auch missverstanden werden kann. So habe ich das Beispiel gebracht. Manch einer hätte Salomo auch als demütig ansehen können. Warum? Weil er sich dem Willen all seiner Frauen untergeordnet hat und den falschen Göttern dann nachgefolgt ist, oder? Er war sehr demütig, oder? Es gibt Dinge, die in Gottes Wort anders verstanden werden, als wir sie manchmal in unserem Umfeld sehen. So kann manch einer als sehr barmherzig angesehen werden, der sich jedoch nicht nach dem Prinzip von Lukas 17, Vers 3 hält, was jedoch kein Gleichgewicht hier ist. Das bedeutet, Barmherzigkeit schließt Gehorsam nicht aus, aber Barmherzigkeit hat einen viel höheren Aspekt, einen viel umfangreicheren Aspekt. Und wir wollen uns im zweiten Gleichnis den Aspekt der Barmherzigkeit genauer anschauen, ohne es ganz zu lesen, in Lukas 10. In Lukas 10 haben wir eigentlich das klassische Beispiel, was wir unter Barmherzigkeit verstehen. Und das haben wir ab Vers 25, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. So heißt es ja schon, der barmherzige Samariter. Und wir kennen die Geschichte, erst kommt wer vorbei, was heißt es in der Geschichte? Es gibt einen, der liegt am Rand, der ist niedergeschlagen, dem Tode nahe. Und dann kommt die erste Person, wer war das? Bitte? Ein Priester, genau. Und was macht der Priester? Der geht einfach vorbei. Hatte berechtigte Gründe? Wahrscheinlich. Ich meine, es war ja sehr gefährlich. Das darf man ja nicht in Abrede stellen. Wenn der eine überfallen wurde, war die Gefahr doch groß, dass ich auch überfallen werde, oder? Und so geht er vorbei. Der zweite ist ein Levit. Das sind alles Menschen, die im Gesetz kundig sind, die wissen, die beten viel und die lesen viel. Aber sie beachten diesen Mann in Not nicht. Bis ein Samariter vorbeikommt und sich erbarmt. Und das ist jetzt ein klassisches Beispiel. Nur, ich finde, wir verkürzen oftmals dieses Beispiel vom Samariter. Erst letztens hatte ich einen Artikel darüber gelesen und der machte es deutlich, dass wir diese Geschichte, eigentlich hört sie bei uns im Gedanken manchmal schon auf, in dem Sinne, okay, der Samariter sieht, jemand ist bedürftig und er kümmert sich um ihn. Nicht wahr? Und aller barmherziger Samariter. Manch einer deutet es dann so, dann wenn jemand Almosen bittet am Wegesrand, ah ja, barmherziger Samariter, okay, dann spende ich ihm mal was und so. Und dann gehe ich weiter meines Weges. Aber der barmherzige Samariter hat es nicht gemacht, sondern er blieb bei diesem Mann. Er verband seine Wunden. Er wusch seine Wunden. Er brachte ihm zur nächsten Gaststätte, wo er gepflegt werden konnte. Er stellte sicher, dass dieser Mann weiterhin dort gepflegt werden konnte, und er stellte sicher, dass er nach einer gewissen Zeit wieder hinschaut, um sicherzustellen, was? Dass es ihm auch gut geht. Und das ist die Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist nicht ein, okay, ich sollte mal, ein gelegentlicher Gewissensbiss, der mich zu einer Handlung führt, sondern es ist eine Grundeinstellung, und sie nimmt mit ein, dass ich mich um das ganzheitliche Wohl dieser Person kümmere. Mir ist es wichtig, dass diese Person gesund geheilt wird, sowohl körperlich als auch geistlich. Und das ist das ganzheitlichere Konzept. Ja, wir haben im ersten Gleichnis gesehen, dass weil unsere Sünden vergeben werden, wenn wir uns dessen bewusst sind, sollen wir auch anderen vergeben. Das schließt aber nicht aus, dass wir die anderen Prinzipien der Bibel anwenden. Wenn sich jemand an mir versündigt, ist es nicht barmherzig, wenn ich ihn dann darauf nicht anspreche. Das ist nicht barmherzig. Aber wenn ich ihn darauf anspreche, dient es, wie der Samariter, zum Heil, zum Wohl. Denn wir müssen uns bewusst sein, wenn wir wirklich die Bibel glauben und jemand hat eine Sünde in seinem Leben, die er nicht loslassen möchte, und versündigt sich dann folglich auch an mir, dass dieser Mensch geistlich krank ist. Und wenn er daran festhält, was wird mit ihm passieren? Er wird letztendlich daran umkommen. Wir sollten nicht aus Zorn und Rebellion zum Nächsten gehen und ihn deswegen zurechtweisen. Das ist ganz wichtig. Oder aus Rache oder sonst irgendetwas. Wenn wir uns unserer Schuld bewusst sind, dann können wir barmherzig mit dem anderen umgehen und ihn, so wie Gott es möchte, auch auf die Fehler aufmerksam machen. Aber es gibt mehr Aspekte zum Thema Barmherzigkeit. Und zwar lesen wir in Matthäus Kapitel 6, Vers 1. Wir wollen noch einige Texte aufschlagen, die uns noch ein paar Punkte, die wir vielleicht, vielleicht sehen wir sie und manch einer ist vielleicht noch neu, aber einfach, dass wir das Bild abrunden in Matthäus 6. Matthäus 6 sehen wir den nächsten Punkt. In Vers 1, und da heißt es, habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Und dieses Wort für Almosen ist im Griechischen derselbe Wortstamm wie barmherzig. Es bedeutet zwar Almosen, bedeutet aber auch sämtliche andere Wohltätigkeiten einem anderen. Das bedeutet, echte Barmherzigkeit ist keine zur Schaustellung. Das ist ganz wichtig. Es gibt viele Menschen, die für sich geltend machen, dass sie barmherzig sind. Und das wird sehr offenkundig immer preisgegeben. Ja, was nicht bedeutet, dass wir unsere Erfahrungen mit Gott nicht weitergeben sollen. Aber eine zur Schaustellung ist keine Charaktereigenschaft, die konform ist mit Barmherzigkeit. Ja? Es gibt Menschen, die spenden viel Geld. Beispielsweise, oder, und das wird dann in allen Medien verkündet. Ja. Die Frage ist, was Barmherzigkeit ist, nicht nur eine Sache, von was ich tue, sondern eine Herzenseinstellung. Genauso wie Gott nicht Barmherzigkeit tut, sondern er ist barmherzig. Sollen wir auch barmherzig sein und keinen Profit durch gute Taten für sich beanspruchen. Das ist ganz wichtig. Nächster Punkt. In Lukas 6 finden wir einen Punkt, und der ist ein sehr, sehr großer Test für jeden von uns. In Lukas 6, wir haben festgestellt, selig sind die Barmherzigen, denn sie sollen, ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren, ja? Das bedeutet, wir müssen diese göttliche Charaktereigenschaft der Barmherzigkeit aufnehmen. Weil Gott so ist und er uns frei gibt. Er ist zu uns barmherzig. Wir müssen nichts tun, was nicht uns vorher schon widerfahren ist von Gott. Und jetzt sehen wir in Lukas Kapitel 6, Abvers 31 bis 36. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das bedeutet, die Verse vorher, das Resümee ist, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist das Resümee von dem, was vorher aufgelistet wurde. Barmherzigkeit schließt all diese Dinge, die vorher gesagt wurden, mit ein. Wahre Barmherzigkeit. Und hier sehen wir schon den nächsten Punkt. Nur weil ich barmherzig gegenüber manchen Menschen bin, die ich liebe oder die mich lieben, heißt das nicht, dass ich barmherzig bin. Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ich nur jemandem helfe, deswegen, weil ich mir auch hoffe, dass er mir früher oder später wieder zurückhelfen wird, dann ist das nicht Barmherzigkeit. Und hier sehen wir über den Tellerrand hinaus und müssen nicht nur nach unseren Taten selbst, sondern auch nach unserer Motivation fragen. Hier gibt es Menschen, die oberflächlich gesehen, und jeder von uns kann das von Zeiten sein, oder ist es sogar, oberflächlich gesehen sind wir sehr barmherzig, weil wir haben Mitleid, Erbarmen, mit Situationen, mit Menschen in Situationen. Aber nur mit bestimmten Menschen in bestimmten Situationen. Und das ist keine göttliche Barmherzigkeit, denn die schließt alle ein. In Vers 35 heißt es nämlich, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Oh, das ist ein Test. Für mich ist das ein Test. Ich weiß nicht, wie es um euch geht. Für mich ist das ein wahrer Prüfstein für mich. Gott ist gütig gegenüber die Undankbaren, gegenüber dem Bösen. Und wenn wir seine Kinder sein wollen, barmherzig sein wollen, dann sollen wir das auch so tun. Aber das Schöne ist, wir haben dieses göttliche Vorbild. Jesus macht es uns vor und wir müssen nur auf ihn schauen und ihm hinterher eifern. Bitten, dass er uns verändert, weil wir sind es ja nicht von Natur aus, und ihm hinterher eifern. In diesem Zusammenhang noch ein ergänzender Text in Jakobus 2, Vers 13. Einfach, dass wir einen Überblick kriegen, was diese Barmherzigkeit alles mit einschließt, was aber auch aus der Barmherzigkeit letztendlich hinausfliegt. Das ist ganz wichtig. In Jakobus Kapitel 2. Wir werden den Text nicht im Zusammenhang lesen können, ich werde ihn kurz erzählen. Und zwar spricht Jakobus hier an, die Situation, ein Armer kommt und ihm wird gesagt, okay, setzt du dich da hinten hin, ja, passt. Und dann kommt ein Reicher rein in die Gemeinde und sagen wir hier die besten Plätze und so. Und daraufhin kommt dieses ganze Schrifttum, was Jakobus jetzt schreibt, und er kommt zu dem Resümee in Vers 13, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Das bedeutet, auch hier schließt er wieder das Verhalten von vorher, was erklärt wird, in die Barmherzigkeit mit ein. Das bedeutet, wenn ich meine Barmherzigkeit, wie wir vorher schon gesagt haben, darauf gründe, auf ein Ansehen der Person, dann ist es nicht Barmherzigkeit. Wenn ich nur mitfühlend bin durch Ansehen der Person, in diesem Falle, dieses Beispiel, ist der Reiche, warum will man dem Reichen gut begegnen? Weil man einen Nutzen sich von ihm erhofft. Ja? Und von dem Armen erhofft man sich eigentlich keinen Nutzen. Da denkt man sich vielleicht in dieser Situation, der, keine Ahnung, wer das auch immer war, der Diakon oder Gemeindeälteste oder wer auch immer, ein Gemeindeglied, das ihm sagt, setz dich hierhin oder dorthin, der denkt sich vielleicht, oh, der Arme, der wird unsere Kasse sogar noch plündern. Ja? Da werde ich vielleicht noch Almosen geben müssen. der soll ein bisschen nach hinten. Das Prinzip ist folgendes. Ich soll barmherzig auch dem gegenüber sein, nicht nur meinen Feinden, sondern auch, ja, das sind ja manchmal auch meine Feinde, aber demjenigen, der mir nichts nützt, augenscheinlich, oberflächlich gesehen. Und das ist ganz interessant. Nicht nur den nähesten Menschen, nicht nur den Freunden. Wir dürfen keine Unterschiede machen mit der Barmherzigkeit. Das ist ganz wichtig. Göttliche Barmherzigkeit. Das ist sehr wichtig. Okay, das war ein weiterer Punkt. Wir lesen jetzt, ja, ich möchte noch ein Zitat zu diesem Punkt, der das illustriert, darlegen. Denn wir haben oftmals ein Ungleichgewicht bei uns. Und manchmal ist es so, dass wir mit Menschen, die unbarmherzig uns scheinen, wie gehen wir mit ihnen um? Unbarmherzig. Ja, bei denen ist es ja gerechtfertigt, oder? Oh, wie konnte der? Oder jemand, der lieblos uns scheint, ja, oder der uns geschadet hat, dann haben wir nicht dasselbe Kriterium der Barmherzigkeit. Und nochmal, dass wir das Kriterium der Barmherzigkeit wiederholen, barmherzig und mitfühlend den anderen rettend wollen, aber das bedeutet nicht, die Sünde zu tolerieren. Ja, dass wir das klarstellen. Und in diesem Zusammenhang, hört euch mal Folgendes an. Derjenige, der ohne Liebe mit dem umgeht, dem er Liebesmangel vorwirft, ist im höchsten Sinne lieblos. Ich lese nochmal vor. Derjenige, der ohne Liebe mit dem umgeht, dem er Liebesmangel vorwirft, ist im höchsten Sinne lieblos. Das bedeutet, wenn ich mit demjenigen, den ich als lieblos ansehe, selber lieblos umgehe, bin ich nicht besser. Und das ist ein schwieriger Test, das sage ich euch. Das ist ein schwieriger Test. Da brauchen wir viel Gebet, da brauchen wir viel Gemeinschaft mit Jesus und viel darauf schauen, wie er den Ungerechten und den Lieblosen liebevoll gegenüber begegnet. Ja, auch die Ungerechten, die müssen ihre Konsequenzen tragen im Endeffekt. Ja? Es gibt Gesetzmäßigkeiten im Leben und manch ein Ungerechter, der den Staat betrügt, der wird halt im Gefängnis landen. Das bedeutet aber nicht, dass ihm Essen entzogen wird. Das bedeutet nicht, dass Gott über ihn eine Wolke mit Regen immer drüber gehen lässt, ja, wie man es vielleicht so aus Filmen kennt oder so. Nein, 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 nein. Und so soll unsere Liebe und Barmherzigkeit allen gegenüber sein. Ein weiterer Punkt noch, bevor wir dann auch schließen. In Matthäus 17, nee, es ist Matthäus 12, Entschuldigung. Haben wir noch einen Text. In Matthäus 12, lesen wir einen interessanten Text. Und all diese Texte nochmal sollen uns illustrieren, dass Barmherzigkeit eine viel größere Tragweite hat, als wir es uns oftmals vorstellen. Es bedeutet nicht einfach nur Mitleid zu haben. Es hat mehr. Es sind mehrere Aspekte drin. Die meisten haben wir jetzt uns schon angeschaut. Jetzt noch einen. In Matthäus 12 lesen wir in Vers 7. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Hier ist die Szene, dass die Jünger von Jesus über die Kornfelder gehen und sie haben Hunger und picken sich einfach etwas von den Kornfeldern, ja, und essen es. Und jetzt werden sie verurteilt von den Priestern. Ja? Und daraufhin sagt Jesus, wenn ihr wüsstet, den Priestern sagte das, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Mit anderen Worten, wenn ich verstehe, was es bedeutet, dass Gott, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, er will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ja, Opfer hat er auch verlangt, aber Opfer aus einem dankbaren, barmherzigen, aus einem Herzen was wirklich will, ja, nicht aus einem Opfersystem, was mir ein Profit bringen soll, nicht ein profitorientiertes Opfersystem. Ich gebe für Jesus, dafür muss er mir. Nein, nein, nein. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. So hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Unbarmherzigkeit führt dazu, dass ich den Unschuldigen verurteile. Ein weiterer Aspekt. Das bedeutet, Barmherzigkeit im Rückschluss bringt was mit sich? Dass ich den Unschuldigen nicht verurteile. Wie kann das sein? Barmherzigkeit setzt sich also mit der Situation einer Person auseinander. Ja? Versucht sich hineinzudenken. Und hätten Sie das ganze Bild gesehen, hätten Sie gesehen, dass hier keine Sabbatübertretung war. Ja? Anstatt oberflächlich sich das Ganze anzuschauen. Wer barmherzig ist, wird den Fall seines Nächsten auch prüfen, und zwar gerecht prüfen, bevor er urteilt. Das ist ein weiterer Aspekt von Barmherzigkeit. Sehen wir, dass Barmherzigkeit viel weitere Aspekte hat, als wir uns normalerweise vorstellen. Ich muss die Situation von Freund, Bekannte, Familienmitglied, Gemeindemitglied erst prüfen, bevor ich mir ein Urteil erlaube. Aber ich soll es ja auch prüfen. Ja? Und ich darf natürlich nicht den Unschuldigen verurteilen. Das ist widerwärtig in Gottes Augen. Gut, kommen wir zu dem Resümee, und das finden wir in Hebräer. Im Brief von Paulus an die Hebräer, Kapitel 2. Bevor wir das lesen, will ich nur noch kurz ein paar wesentliche Punkte wiederholen, damit wir so einen Überblick haben. Und wir sehen, dass Barmherzigkeit, Gott barmherzig ist und er sie uns schenkt. Er stellt sie uns zur Verfügung. Dadurch, wenn ich diese Barmherzigkeit annehme, und ich habe sie erst dann angenommen, dass ich, man sieht die Frucht, dass ich auch dem Nächsten gegenüber barmherzig bin. Also das ist eigentlich hier kein Nebenthema, das ist eigentlich ein Hauptthema. Ich erkenne, dass ich Jesu Barmherzigkeit richtig angenommen habe, wenn ich bereit bin, barmherzig dem Nächsten zu sein. Ich bin es aber von Natur aus nicht. Das heißt, ich muss sie mir, diese Barmherzigkeit, immer wieder schenken lassen. Das bedeutet aber nicht, dass man die Barmherzigkeit entkräftet Recht und Gerechtigkeit nicht. Das ist ganz wichtig, dass wir das auch verstehen. Weiterer Aspekt war, barmherziger Samariter ist ein vollständiger Dienst. Es ist nicht ein aus Gewissensbissen handeln einfach, sondern wir versuchen, den Menschen ganzheitlich zu sehen und wir wollen ihm etwas Gutes, egal bei was, bei welcher Aktion, bis es ihm nicht gut geht. Wir wollen das sicherstellen. Das ist ein Aspekt der Barmherzigkeit. Ein weiterer Punkt, Barmherzigkeit niemals gleich zur Schaustellung. Da müssen wir achten. Weil unser natürliches Herz, haben wir auch heute in der Früh sicherlich erwähnt, neigt dazu, sich zu erheben. Ja, und wenn man etwas Gutes tut, dann kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen, nicht wahr? Aus natürlichem Herzen heraus, ja? Da müssen wir darauf aufpassen. Weiterer Punkt, Barmherzigkeit gegenüber allen Menschen. Auch gegenüber den Feinden und keine Personen bevorziehen, was die Barmherzigkeit angeht. Ja, natürlich haben wir mehr Umgang mit Familienmitgliedern und so weiter. Aber nichtsdestotrotz darf unser Maßstab nicht unterschiedlich sein, nur weil jemand mir näher ist oder weil mir jemand sympathischer ist oder weil ich von jemandem mehr Vorteil habe. Das ist nicht Barmherzigkeit. Auch die Ungerechten können als barmherzig gelten, weil sie Gutes den Leuten tun, die sie lieben. Das ist kein Maßstab. Barmherzigkeit ist, umfasst alle Menschen. Und dann haben wir noch gesehen, dass Barmherzigkeit auch dazu führt, dass wir uns mit den Menschen auseinandersetzen und ihren Fall prüfen, bevor wir urteilen. Alles Aspekte der Barmherzigkeit. Nun, und jetzt lesen wir in Hebräer 2, Vers 17. Daher musste er, also Jesus, in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich bzw. gleich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Der Text sagt uns, also auch vorher schon, Jesus hat an Fleisch und Blut teilgenommen. Er hat unser Fleisch genommen. Damit er was? Damit er barmherzig sein konnte. Jesus stellt uns bewusst dar, was Barmherzigkeit bedeutet. Es bedeutet, du bist der Schuldige, ich versuche in deine Schuhe zu treten, damit ich dich verstehen kann, damit ich mitleidvoll mit dir umgehen kann. Jesus hat sich so weit erniedrigt, er ist in unsere Schuhe gegangen, in unsere Haut, damit er ein barmherziger Priester sein kann. So kann er barmherzig, und so, das gibt uns die Gewissheit, dass Jesus genau weiß, wie wir uns fühlen. Er weiß genau, wenn wir fallen, warum wir fallen und wie wir uns dabei fühlen. Er kann barmherzig sein. Er wollte es ganz sicherstellen. Ja, dass es nicht so ist, dass wir auch nicht den Eindruck haben, okay, Gott ist im Himmel, er weiß nicht, wie es uns geht. Nein, wir wissen, dass er barmherzig ist. In jeder Situation, in jeder Prüfung, in jeder Ungerechtigkeit, in allem kann er mitfühlen. Das wollte er sicherstellen. Das war sehr wichtig, dass er das sicherstellt. Und das gibt uns letztendlich die Motivation, ein Gott, der sich so weit erniedrigt, um barmherzig uns sein zu können. Naja, warum sollten wir dann nicht diese Barmherzigkeit auch annehmen? Letzter Punkt, Hebräer 4,16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und das ist ein wichtiger Aspekt der Barmherzigkeit. Ja, Gott ist vom Charakter her immer barmherzig. Immer. Aber nicht jeder wird Teilhaber dieser Barmherzigkeit sein. Letztendlich. Warum? Weil er sie nicht annimmt. Er geht nicht zum Thron der Gnade, um sie zu erlangen. Barmherzigkeit ist etwas, was man erlangen kann. Gott schenkt sie frei, aber wir müssen sie anfassen, wir müssen sie annehmen. Sonst werden wir sie nicht erlangen. Wenn wir das alles sehen, dann glaube ich, haben wir noch was zu tun, oder? Müssen wir uns Gedanken über Gottes Barmherzigkeit machen. Wir haben gesehen, dass sich der erste Schuldner nicht bewusst war, wie viel ihm tatsächlich eigentlich, vergeben wurde. Er war sich teilweise bewusst, weil er wusste schon, dass seine Situation schlecht ist, aber er glaubte, er kann es doch irgendwann mal zurückzahlen. Und so müssen wir sehen, dass unsere Schuld vor Gott ist riesig. Jesus hat sich so weit erniedrigt, damit er barmherzig sein kann. Und er hat unsere Sünden getragen. Deswegen, wenn wir darüber nachsinnen und nach dieser Barmherzigkeit trachten, kann er uns ermöglichen, ja, er kann uns ermöglichen, dass wir auch mit den Lieblosen liebevoll umgehen. Liebe schließt Gerechtigkeit nicht aus. Aber es ist ein Mitfühlen. Es ist ein den anderen retten wollen. Es ist nicht natürlich für uns so zu reagieren. Ich zuallererst ist nicht in meiner Natur. Aber durch Gottes Gnade kann er es mir schenken, wenn ich mich damit beschäftige. Selig sind die Barmherzigen. Denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Amen.